SWR 2 Leben.
Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt. Neugierig ist durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welten Kind. Wir lieben nur schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind.
Der Wortlaut des Paragraphen 175 stammte noch aus der Nazizeit. Ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Für den Freiburger Heinz Schmitz, geboren 1943, wurde er zum Verhängnis.
Ich war damals 13 Jahre alt, etwa so in diesem pubertären Schulalter, mit Schulkollegen und so weiter. Da fing das an und da merkte ich, dass ich mehr interessiert bin als vielleicht die Schulkollegen.
Als Heranwachsender lebte er mit seinem Bruder bei seiner Mutter. Sein Vater galt als kriegsvermisst. Und seit jungen Jahren stand für ihn fest, er ist schwul.
Von da an ist nur noch ein duckmäuserisches Verstecken möglich gewesen. Die Erkenntnis war ja generell unter den Menschen, das sind Schweine, das sind Perverse, dann kommen dann die bösen Ausdrücke, ich will sie gar nicht wiederholen, als was man da genannt wurde. Und daher kannte ich wirklich nichts anderes als wie verstecken, verheimlichen, sich ducken, ängstlich sein. Ich habe eben eine schreckliche Jugend mitgemacht. Ich hatte eine sehr, sehr autoritäre, eine wahnsinnsinteressante, aber sehr autoritäre und ich-bezogene Mutter. Ich musste dann, wenn ich von der Schule kam, quasi den Haushalt schmeißen. Sie war putzwütig und all diese idiotischen Dinge. Und wir hatten zwei riesige Hunde. Und diese musste ich dann quasi, am Nachmittag fing an, die Hunde zu versorgen.
Doch Gefühle und Begehren lassen sich bekanntlich nur schwer unterdrücken. Und auch Heinz Schmitz fand Mittel und Wege, wenigstens heimlich seine Sexualität ein wenig auszuleben.
Als ich 16, 17 war, habe ich einen Nachbarjungen, der nebendran wohl wohnte und der Dekorateur war. Und da ist eine ganz große Liebe entstanden. Und den habe ich zu mir nach Hause bestellt. Und natürlich habe ich mich dann mit ihm auch in mein Zimmer verzogen. Und da ist sie wohl draufgekommen, dass hier was nicht stimmt. Und parallel dazu habe ich dann schon mal vielleicht noch einen anderen Jungen kennengelernt. Wir haben oben dann am Wald, in der Nähe des Waldes gewohnt, gehe ich jeden Abend mit den Hunden zum Wald hoch und die Hunde ausführen, wie man das so macht. Da habe ich dann doch öfters so einen jungen Mann da so in die Ecke bestellt, neben dem Haus, so ein Stück weiter. Muss vorne an der Ecke warten, ich komme mit den Hunden so etwa um die Zeit. Und das muss sie auch gesehen haben, dass da jemand auf mich gewartet hat und ich mit dem dann Richtung Wald gezottelt bin. Und das waren nur geringste Erlebnisse. Ich meine, damals hat man ja keinen homosexuellen Sex gemacht, in dem Sinne, wie man da heute darüber redet. Das war ja nur ein bisschen gemacht, ein bisschen geknutsche und ein bisschen rumgemacht und so. Mehr war ja da nicht. Hätte man ja sich ja gar nicht getraut im Freien. Ich habe ja doch gar nichts erlebt in der Beziehung groß. Aber sie hat es daraus wohl erkannt und dann wohl auch mit meinem Bruder gesprochen, weil es war das größte Verbrechen, so eine Veranlagung zu haben. Das war damals schlimmer, als jemanden umzubringen.
Niemand Geringeres als die eigene Mutter war es, die Heinz Schmitz schließlich verriet. So groß war ihre eigene Scham und Ablehnung gegenüber der verpönten Sexualität. Angeblich wollte sie ihn schützen. In einem Brief an das Jugendamt schrieb sie am 20. Juli 1961,
Mein Junge hat in letzter Zeit derartige Erziehungsschwierigkeiten gemacht, und zwar in einer Form, der ich als Privatperson nicht mehr gewachsen bin, ebenso als Mutter. Da, wenn es so weitergeht, seine Lehrstelle gefährdet ist, habe ich mich entschlossen, Sie, das Stadtjugendamt zu bitten, einzugreifen. Vielleicht ist es möglich, dass einer Ihrer dafür zuständigen Herren mich aufsucht oder ich vorgeladen werden kann.
Es verstrich nicht viel Zeit, bis das Jugendamt tatsächlich eingriff und es an der Haustür klingelte.
Kriminalobermeister Langenbacher, ich werde den Namen nie vergessen, ein grauhaariger, kräftiger Mann, Abteilung Sitte. Ah, ich wusste ja nicht, was Sitte ist. Ich war 18 Jahre alt und ich brav wie ein Lamm mit zur Schlachtbank. Und dann kam der ganze normale Ablauf, Befragung und Fotografieren von allen Seiten, diese typischen Geschichten. Ich habe nur noch vor Angst gezittert, mehr nicht. Ich kann mich an nichts anderes erinnern, weil ich ja keine Persönlichkeit hatte. Ich hatte ja nichts, war ja alles von meiner Mutter gesteuert, unterdrückt und gesteuert. Und ich war nicht in der Lage, selbst den Kopf in die Hand zu nehmen und zu denken. Und dann kamen so ein paar Tage richtiggehende Verhöre, so, die ich als erpresserisch betrachte, weil ich ja damals gerade die Lehre im Kaufhof begonnen hatte. Und das war eben sehr wichtig für mich. Dann kam schon der Druck, ja, wenn das dein Lehrherr erfährt, dann wirst du deine Lehrstelle verlieren. Und von dem Moment an hatte ich Angst. Und da habe ich dann drei Männer genannt, die ich kannte, mit denen ich mal vielleicht mit den Hunden im Wald und in meinem Zimmer mit dem Dekorateur da. Das muss ich dann wohl zugegeben haben. Und das wurden dann zu den Anklagepunkten wegen Unzucht, Paragraf 175, Unzucht mit Männern.
Es kam zur Anklage und endete vor Gericht.
Und dann wackelte ich Mutterseelen alleine in das Amtsgericht, in meinem grünen Plastik-Polyester-Anzügle. Und ich stand zitternd vor diesem Richter, Richter Heringer, Jugendrichter, der schärfste Jugendrichter einerseits. Für mich war niemand da, aber dann kam eben eine Art Beistand und der war wohl vom Jugendamt gestellt. Denn der hat sehr auch positiv für mich geredet und hat eben darauf hingewiesen, welche schwierige Jugend, aber eben nur, weil er eben eine so autoritäre, strenge Mutter hatte. Das wurde mir so ein bisschen entlastet, meine Schandtat als Sittenstrolch. Sittenstrolch war einer der tollsten Ausdrücke, die du bekamst. Die waren dann nicht sexuell wenigstens, so wie Hinterlader oder sowas. Aber Sittenstrolch, das war mein Titel. Ein halbes Jahr Jugendarrest in Müllheim. Das dachte ich, jetzt gehe ich ein halbes Jahr, muss ich jetzt in ein Gefängnis, war für mich unvorstellbar. Aber weil die Lehre angefangen hat, werden wir dieses halbe Jahr auf 2 Jahre Bewährung aussetzen. Wenn du in den 2 Jahren gesehen, erkannt, angezeigt, genannt wirst, dass du in diesen Kontakten weiter bist, gehst du das halbe Jahr in das Gefängnis. Dann kam es aber. Aber dass du Strafe spürst, gehst du 3 Wochenenden in diese Arrestanstalt. Kaufhof schließt um 2, du kannst also um 2, kurz nach 2, den ersten Zug nach Müllheim nehmen. Dann stellst du dich da in der Anstalt vor und da bist du dann bis Montag früh 6 Uhr morgens. Und dann kannst du zurückfahren, dich umziehen und wieder zur Arbeit gehen. Dann fällt es niemandem auf, dass du im Gefängnis bist.
Heinz Schmitz hatte keine Wahl. Er ging an 3 Wochenenden in den Jugendarrest. Seiner damaligen Freundin und späteren Ehefrau erzählte er, er hätte Mist gebaut und müsste dafür einsitzen. Die zukünftigen Schwiegereltern dachten, er sei auf einer Schulung.
Da kommt der Sittenstolch, das Schwein aus Freiburg. Den müssen wir gesondert einsperren. Das habe ich noch im Ohr. Gesondert einsperren, damit er unsere Jungs nicht verführt. Ich, 18 Jahre alt, klein und zierlich, bin ich in diese Zelle. Bett hochgeschnallt, nicht runter. Stuhl, Tisch, Klo, Waschbecken. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Und da gehst du am Nachmittag um 4 Uhr rein am Samstag und bist bis Montag früh 6 Uhr allein. Keine Ansprache, kein Kontakt, nichts, nichts, nichts. Das ganze Wochenende. Ich habe Folter erlebt. Daneben ist die Kirchturmuhr, die viertelstündlich schlägt. Jetzt überleg dir mal. Viertelstündlich, du bist nur noch gesessen, gelegen. Wann kommt der nächste Schlag? Erst Viertelstunde, 1 Schlag. Halbe Stunde, 2 Schläge. Dreiviertelstunde, 3 Schläge. Volle Stunde, 4 Schläge und die Stundenschläge. Und das Tag und Nacht. Bin ja völlig wach gelegen. Das habe ich als solche Folter empfunden. Das kann ich keinem Menschen sagen.
Schmitz war darüber hinaus im Gefängnis völlig isoliert und ausgegrenzt. Selbst beim Hofgang wurde er genau beobachtet, dass er den anderen Männern nicht zu nahe kommt. Das Einzige, was ihm die Zeit vertrieb, war Lesen. Ein Stapel der Bildungsreihe Reader's Digest bekam er mit in die Zelle. Heute kann er diese Hefte nicht mehr sehen.
Ja, beim dritten Mal. Ich habe gemerkt, ich werde nie kontrolliert. Also Schuhe, Strümpfe, nix. Und es war wieder Zeit, meine Hände zu maniküren. Und dann habe ich mir tatsächlich die Hautschere und die Manikürfeile im Socken, also wie man das im Gefängnis so macht, damit ich hinter der Türe der Zelle, ich mir schön meine Hände feilen kann. Das war mein dritter Sonntag, Ritterstatus und Maniküre.
Was will man nur, ist das Kultur, dass jeder Mensch verpönt ist. Wer klug und gut, jedoch mit Blut von eigener Art durchströmt ist. Dass gerade die Kategorie vor dem Gesetz verbannt ist, die im Gefühl bei Lust und Spiel und in der Art verwandt ist. Und dennoch sind die meisten stolz, dass sie von anderem Holz.
Nach der Entlassung konnte Schmitz aber keineswegs aufatmen. Er war nur auf Bewährung frei, fühlte sich verfolgt und beobachtet. Hinzu kam die große verinnerlichte Scham über seine Veranlagung und seine Vergehen.
Als das vorbei war und meine Lehre so schön lief, ich habe das ja dann vollkommen verdrängt. Damit war der Fall für mich erledigt, weil ich es ja verheimlicht habe. Das hat ja niemand gewusst, außer meiner Mutter. 2 Jahre Angst der Bewährung hätte ich ja nicht gewagt, einen Mann überhaupt anzuschauen. Vor Angst. Allerdings dann habe ich das intensiviert mit dem Mädchen. Und deswegen haben wir dann auch so früh geheiratet und sehr früh verlobt.
Die erste Tochter war bereits vor der Eheschließung auf dem Weg. Und auch beruflich ging es ihm in den Jahren nach dem Gefängnisaufenthalt relativ gut. Die Kaufhoflehre war erfolgreich abgeschlossen. Inzwischen hatte er eine Stelle als Textilkaufmann bei der Firma Rodia angenommen. Natürlich durfte auch dort auf keinen Fall ans Licht kommen, was wirklich in ihm vorging.
Ich habe also 20 Jahre dort hervorragend arbeiten können. Das ist gerade der Aufbau der jungen Jahre mit Heirat und mit dem ganzen Zeug. Da habe ich eine sehr schöne Stelle gehabt und wurde auch sehr geachtet. Aber wenn dann schon mal einer hinter dir sagt, man, ist der vielleicht andersrum? Ja, dann, wenn ich das nur gehört hätte. Ich? Ha nein, ich bin doch verheiratet, ich habe 2 Kinder. Ich doch nicht. Bis 40 Jahre habe ich es verheimlicht, außer meiner Frau und den Kindern. Und dann fing das auch schon bald an, als ich verheiratet war, dass ich in den Park da. Ich habe ja dann erst mit weit über 20 erfahren, dass es Treffpunkte gibt. Da fing ich dann an, ich bin sehr oft alleine ins Theater gegangen, weil da hat sie keine Lust gehabt und nicht interessiert. Und da habe ich dann schon angefangen, die Heimlichkeiten hinterher in den Park zu gehen. Und dass die Ehe dann im Laufe der Jahre eben immer schwieriger wurde. Ja. Die letzten Jahre war ja dann, wir haben offene Ehe geführt, sie hat also einen Liebhaber gehabt und ich durfte auch machen, was ich wollte. Aber das ist total verkehrt, das ist der größte Unsinn, den man sich vorstellt. Offene Ehe, das geht aufgrund der Eifersucht allein überhaupt nicht. Es ist bei uns so schlimm geworden, dass er eines Tages mit dem Messer auf mich los ist und ich habe das Telefonbuch um die Ohren geschlagen.
Die Ehe, aus der 2 Töchter hervorgingen, zerbrach. Nach der Scheidung zog er in eine kleine Wohnung, in der er bis heute lebt. Seine Stelle als Textilkaufmann hatte er auch verloren. Am Tiefpunkt angelangt, Anfang der 80er Jahre, war es Zeit für einen Neuanfang. Und für ein Coming Out.
Hatte einen Freund, der hatte eine Kneipe in der Stadt, die nicht mehr lief. Institut für Biologie und Hektoliteratur, und die war am Boden, die Kneipe. Und dann kam ich und der Laden lief. Und da war ich 40 Jahre alt und da kommt der Erste an die Theke. Da haben die alle schon gewusst. Aber ich habe nicht gewusst, dass sie es wissen. Und habe das ja verheimlicht. Und da kommt einer an die Theke und sagt, offen, sage mal eins. Alle sagen, du bist schwul. Ist es denn so? Bist du andersrum? In dem Moment ist mir wie runtergefallen. Jawohl, ich bin's. Und wenn ihr es wissen wollt, kommt in mein Bett. Das weiß ich noch wie heute. Das war mein öffentliches Outing mit 40 Jahren. Obwohl es die ganze Welt schon gewusst hat. Und ich habe ja das Personal geführt und eingestellt. Und dann kamen immer Studenten. Und dann habe ich gesagt, hast du schon gehört, dass ich... Und so weiter. Brauchst keine Angst, ich gehe nicht in die Hose. So offen habe ich dann geredet. Und so macht er es heute noch.
Trotz seiner Offenheit, seiner Attraktivität und seiner Kulturbeflissenheit, ernsthafte Liebesbeziehungen hatte Schmitz kaum. Aber auch wenige unverbindliche Begegnungen.
Ich habe nur halb gelebt. Mir fehlen 50% Lebensqualität. Ich habe das Schwulsein auch nie richtig ausgelebt. Als ich hier eingezogen bin, habe ich dann wirklich gleich einen Freund gefunden an so einem Ort. Einen Priester, Schüler, Benediktinermönch. Der war 29, ich war Ende 40. ganz große Liebe, ein wunderbarer Mensch, bekommt Krebs, Melanom, den schwarzen Hautkrebs. Mit 29 gestorben. Ich habe ein Jahr lang den Mann in der Klinik besucht, versorgt und gemacht und getan. Das war die ganze Beschäftigung. Somit war kein Verhältnis mehr möglich. Aber wir haben uns anfangs wahnsinnig geliebt. Das war wunderbar. Weil ich kannte ja nicht Zuneigung, Zuwendung. Nach den letzten grausamen Ehejahren kannte ich das nicht mehr. Und der war so gut zu mir und so liebenswürdig. Es war einfach schön. Aber ich habe das Drama erlebt mit dem Sterben. Kurz danach habe ich einen Alkoholiker in der Kneipe getroffen. Auch eine wilde, leidenschaftliche Geschichte. Ich habe monatelang nicht gemerkt, dass der schwerst alkoholkrank ist. Dann ging das auch sofort in die Brüche. Und zu meinem 50. Geburtstag lerne ich meinen ersten Araber kennen, einen Algerier. Und daraus ist eine zweijährige große Liebe entstanden, der aber auch nicht so war, sondern hetero, der aber irgendwie trotzdem eine Leidenschaft für mich entdeckt auch, der dann aber heiraten musste wegen Abschiebung und da auch eine Frau gefunden hat und dann haben wir uns getrennt. Heute sind wir noch befreundet, aber es ist eine sehr schöne Erinnerung, dass ich, das war die größte Liebe meines Lebens. Mehr habe ich nicht erlebt, außer Schweinereien in der Ecke oder in den Columbia Park oder so. Was anderes kenne ich nicht. Ich kenne keine Beziehung, da bin ich heute oft sehr unglücklich.
Zu die Qual und die Moral der anderen aufzudrängen. Wir hört geschwind, sind wie wir sind, selbst wollte man uns hängen. Wer aber denkt, dass man uns hängt, den müsste man beweinen. Doch bald gib Acht, es wird über Nacht auf unsere Sonne scheinen. Dann haben wir das gleiche Recht erstritten. Wir leiden nicht mehr, sondern sind gelitten.
Der Paragraph 175 hat Biografien zerstört, Karrieren verhindert, Menschen erpressbar gemacht, schikaniert, unzählige Scheinehen und auch Selbstmorde provoziert. Erst im Juni 1994 wurde er vollständig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Doch der Makel der Vorbestrafung blieb bis ins Jahr 2017.
Ich war vollkommen überrascht, als mich die EZ-Hilfe anruft und sagt, wir haben hier eine Anfrage der Magnus-Hirschfeld-Stiftung. Wir suchen Betroffene nach § 175 verurteilte Männer, die wohl auch noch im Gefängnis saßen. Wir brauchen Zeitzeugen für unsere Forschung, Archiv der anderen Erinnerung. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich Hirschfeld angerufen. Und da wurde mir überhaupt erklärt, ja, du bist noch vorbestraft. Ich fiel aus allen Wolken. Ich wusste es nicht. Das Amt für Diskriminierung hat mich als erstes eingeladen. Die hatten eine riesen Pressekonferenz, als ein Gutachten vorgestellt wurde von einem Münchner Professor, der in dem Gutachten erklärt hat, wie Unrecht der Paragraph 175 diese Urteile waren. In einem riesen Pamphlet. Das wurde mit einem riesen Empfang in Berlin vorgestellt. Da haben die mich extra nach Berlin eingeladen. Fantastisches Erlebnis gewesen für mich.
Über 70.000 Männer wurden in Ost- und Westdeutschland seit dem Zweiten Weltkrieg für ihr Begehren bestraft. Bis weit in die 80er Jahre hinein. In Baden-Württemberg sind die Behörden besonders rigoros vorgegangen. Die Bundesregierung hat daher einen Entschädigungsfonds über 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, die noch lange nicht von allen noch lebenden Opfern in Anspruch genommen wurden. Heinz Schmitz hat insgesamt 4.500 Euro erhalten, 3.000 Euro für die Verurteilung und 1.500 Euro für jedes angefangene Gefängnisjahr. Viel wichtiger als Geld ist für ihn aber die offizielle Anerkennung des Unrechts, das ihm widerfahren ist, wie die öffentliche Rede im Bundestag 2017 durch den damaligen Justizminister Heiko Maas.
Meine Damen und Herren, für das, was Gerechtigkeit ausmacht, finden sich in unserem Grundgesetz viele positive Anknüpfungspunkte. Der stärkste steht in Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Kriminalisierung von Homosexualität war aus heutiger Sicht ein Frontalangriff auf die Persönlichkeit der betroffenen Männer, ihre sexuelle Identität und auch ihre Menschenwürde. Ich freue mich, dass heute Betroffene, also Verurteilte, auf der Ehrentribüne dieses Plenarsaals sitzen und der Debatte folgen. Herzlich willkommen, das ist Ihr Tag heute.
War alles Irrsinnserlebnisse, die mich bestärkt haben in meiner heutigen Haltung, überhaupt keine Scham oder Schande, was ich ja nur in meinem Leben empfunden habe, Angst oder nichts mehr. Ich sage immer wieder, ich fürchte weder Tod noch Teufel. Mir kann keiner mehr. Wenn ich schon mal junge Schwule erlebe, sage ich, Kinder, tut's, macht's, genießt's und bezieht eure Eltern mit ein. Ich war bei einer Sitzung in der Universität zu diesem Thema, treffe ich Eltern und die Frau und die kommen auf mich zu. Wir lieben unseren Sohn, der ist eben auch so. Und wir lieben unseren Sohn, wenn er nur glücklich ist. Wie die mir das erzählt haben, sind mir die Tränen gekommen. Weil ich gesagt habe, wenn ich das auch sagen hätte können. Dass meine Mutter sagt, du bist ein feiner Junge.
Heinz Schmitz lebt heute mit über 75 Jahren allein in einer kleinen Wohnung im Norden Freiburgs. Noch immer geht er arbeiten, in einem kleinen Casino in der Stadt. Alle mögen und schätzen ihn, den charmanten, gebildeten Herrn mit den guten Manieren. Mit seiner Ex-Frau hat er heute ein sehr gutes Verhältnis. Ebenso mit seinen beiden Töchtern, durch die er auch zum glücklichen Großvater wurde. Seit 2017 dürfen Homosexuelle heiraten. Eine Entwicklung, die ihn zwar freut, aber nicht mehr wirklich anficht.
Da hat mich meine Frau auch gesagt, was denkst du, was sagst du dazu? Sag ich, ja, du, ich würde auch noch heiraten. Und meine Tochter sagt, ja, dann würde ich auf deiner Hochzeit tanzen. Nein, das sagt, ich finde es völlig uninteressant. Es interessiert mich nicht. Ich bin froh, dass es so offen geht. Das finde ich gut. Ich meine, obwohl ich muss auch sagen, wenn ich hier den Herrn Spahn jetzt jeden Tag im Fernsehen sehe und seinen dicken, fetten Ehering, der glänzt ja so. Und der hat ja große Hände und spricht er mit den Händen. Und ich sehe dauernd diesen Ehering und sehe dieses Bild, was ich in der bunten Presse gesehen habe, wie er da irgendwo heiratet. Da kommt mir auch irgendwie komisch das Gefühl, macht mir irgendwie... Es bereitet mir nicht Freude, obwohl ich eigentlich, wenn ich auf der Straße mal, siehst du in Freiburg so gut wie nie, ein Pärchen Hand in Hand gehen sehe, da bin ich glücklich. Da bin ich schon hingegangen und sage, Kinder, ist das schön, dass ihr es euch zeigen könnt. Wie ich immer gesagt habe, ihr könnt heute heiraten, ich bin im Gefängnis gesessen.
Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt, neugierig erst durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle anderer Welt ein Kind. Wir lieben nur die Liebe nach, die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind.